Welcome to A Couch, take a seat, delight. Where tech meets comfort in the soft glow light. Relax, unwind, let your mind ignite. Future's here, cozy, clear, shining bright. Wunderschönen guten Morgen. Wir hoffen, ihr konntet tief in die Sofaritze rutschen mit unserem neuen und ersten eigenen Intro. Macht es euch bequem neben den dort liegenden Chips und lauscht uns ein wenig zu den neuen AI-News Kalenderwoche 8. Fabian, was haben wir alles mitgebracht?
Wir haben einmal Meta mit Echtzeitgedanken lesen, Brain to QWERTY nennen die das. Ist ein sehr spannendes Thema, wo auch aktuell viel zu geforscht wird. Dann haben wir einmal Microsoft, die haben einen Real-Time-Computer-Agent, den du auf deinem PC verwenden kannst. Dann gab es einen Technikgipfel in China. Dann gehen wir nochmal auf die Roadmap zu GPT-4.5 und GPT-5 ein. Hatten wir auch schon im letzten Podcast leicht behandelt. Eine Live-Reaktion gab es da ja. Und es gibt ein Update bei Lechette von Mistral aus Frankreich. Sprechen wir einmal nochmal kurz über Adobe und Firefly. Und ganz am Ende gibt es nochmal so einen kleinen Deep Dive in GROK 3, was gestern erschienen ist. Beziehungsweise aus eurer Perspektive vorgestern.
Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, starte ich doch mit Meta-AI und Echtzeit-Gedanken lesen. Meta hat eine Studie rausgebracht, beziehungsweise zwei, die wir euch auch in die Shownotes verlinken. Also guckt da gerne mal rein. Und im Kern, natürlich alles noch in, ich sag mal, Forschungslaborniveau, sind die aber mittlerweile in der Lage, zu 80% die Gehirnströme, die sie messen, über EEG und MEG, vorherzusagen, woran oder an welche Wörter wir denken. Ganz wichtig, das ist jetzt kein klassisches Gedankenlesen sozusagen, also man kann nicht die Gedanken auswerten, die sind noch frei, sondern wenn die Testperson an eine Textnachricht denkt, die sie tippen oder schreiben möchte, dann ist man in der Lage sozusagen zu 80% Genauigkeit den Text mitzuschreiben. Und das nennen die Brain to QWERTY, ist ziemlich spannend und könnte medizinisch auch sehr, sehr relevant sein. Der ein oder andere kennt vielleicht noch oder generell bisher Leute, die neurologisch schwer erkrankt sind, die ja dann BCEs nutzen, also letztendlich mit den Augen auf einem Bildschirm länger schauen und darüber dann mit ihrem Stuhl sozusagen in der Lage sind zu kommunizieren. Das ist ja die Methode, die wir derzeit nutzen. Die ist halt sehr langsam und auch nicht sehr individuell. Und da wird es dann halt perspektivisch im besten Fall die Möglichkeit geben, dass diese Personen, die neurologisch erkrankt sind, in der Zukunft ja, in der Lage sind, ganz normal mit uns zu kommunizieren, weil Meta-AI vielleicht mit noch mehr Genauigkeit und vor allem ohne große Gerätschaften in der Lage ist, die Gedanken in Text umzuwandeln. Also zum einen sehr spannend, dass wir in der Lage sind, mittlerweile die Gehirnströme so ein bisschen zuzuordnen. Das war ja bisher immer eher schwierig, sagen wir es mal so. Und ich finde es vor allem deshalb auch spannend, weil es medizinisch für echt viele Menschen eine gravierende Verbesserung sein könnte. Und dafür ist AI ja auch das jetzt ja nicht nur zum Coden oder zum Recherchieren oder um ein Bild oder Video zu erstellen, sondern wir haben ja auch mit AI unheimlich gute Möglichkeiten, die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern.
Finde ich sehr interessant, was Meta da aktuell macht in der Forschung. Die bringen sowieso, wenn du Meta-AI auf X folgst, die bringen so jeden zweiten Tag fast ein neues Forschungspaper raus. Die sind da sehr aktiv, so ein bisschen wie Google DeepMind. Und das geht auch jetzt immer mehr in eine Richtung von Robotics und nicht nur LLMs. Gab jetzt kürzlich einen Bericht, dass Meta massiv Patente einreicht, was Robotics angeht. Also die wollen da wohl ein bisschen auch jetzt zur Robotics-Firma werden, was am Ende ja auch ein Riesenmarkt ist. Und finde ich sehr, sehr spannend. Also wird bestimmt solche Lösungen am Ende viele Menschenleben verbessern. Und genau dafür ist AI ja am Ende da. Oder sollte es zumindest sein.
Ja, ich finde es auch mega spannend. Ich glaube, Meta ist da auf einem für mich ungewöhnlich guten Weg, muss man sagen. Also die erfinden sich gerade so ein bisschen neu als Unternehmen. Und tun da echt einiges, um die Qualität aller zu verbessern. Also es könnten spannende Jahre und Jahrzehnte werden.
Finde ich auch. Also wenn du auch mal guckst, wo Meta vor knapp anderthalb, zwei Jahren stand, Da ist die Aktie ja, glaube ich, nochmal 50% niedriger gewesen als jetzt. Ich glaube, zeitweise auf unter eine Billion. Und das ist schon eine gute Entwicklung, die gerade machen. Und ich würde da, also jetzt kurz persönliche Meinung, ich würde am ehesten im Meta von den großen Firmen noch investieren. Ich finde die ein bisschen unterbewertet, weil die machen gerade sehr viel gute Grundlagenforschung.
Ja, in Klammern, keine Investmentberatung, aber ja, kannst du gerne
natürlich
machen
nicht.
Und natürlich alle anderen auch, die sich vorher selber gut eingelesen haben. Okay, wollen wir mal kurz über Omniparser V2 oder Volume 2 reden, also den AI-Agent?
Genau, Microsoft hat einen neuen AI-Agent rausgebracht, den du auf deinen Computer verwenden kannst. Omniparser V2 heißt es, ist für Windows 11 entwickelt. Ist nur für Entwickler gedacht, du musst das mit Python nutzen. Aber finde ich ganz spannend, es gibt mittlerweile einen Haufen solcher Open-Source-Lösungen für Computer-Agent-Use. Das Problem so ein bisschen dabei ist, dass die alle recht schwer zu refinanzieren sind, weil du musst damit einen LLM nutzen über eine API am Ende und dann musst du halt das LLM auch bezahlen pro Token und das ist recht kostenintensiv noch. Es wird aber, denke ich, bald auch gute Abo-Lösungen geben, was das angeht. Die LLMs werden ja auch immer billiger. Es gibt ja von ChatGPT schon den Operator, da ist es ja auch das erklärte Ziel, dass bald ein ganzer PC darüber nutzbar ist und hoffentlich auch ein bisschen besser als aktuell. Also Agents sind wahrscheinlich wirklich das Thema 2025 und das ist eine spannende Entwicklung. Die werden am Ende wahrscheinlich auch den ein oder anderen Arbeitsplatz gefährden, und weil es einfach effizienter ist.
Gefährden klingt immer so negativ, ja. Also auf jeden Fall könnte man auch sagen, werden die ein oder anderen Arbeitsplätze in der Produktivität deutlich steigern. Aber es ist schon wichtig, dass man sich auf jeden Fall mit AI auseinandersetzt. Was ich sehr spannend finde jetzt bei Microsoft ist, dass das direkt ein Open Source AI Agent sozusagen ist, der auch grundsätzlich free to use ist. Ja klar, die Hintergrundkosten sind nach wie vor noch da, aber die haben den wenigstens so sozusagen erstmal frei verfügbar für jeden gemacht.
Die haben ja auch einen Haufen KI-Modelle, die Open Source releasen. Also da gibt es zum Beispiel WizardLM, dann gibt es Phi und so. Also die haben ganz, ganz viele Modelle, die Open Source releasen unter Microsoft Research halt, abgetrennt von OpenAI. Die sind da auf jeden Fall auch sehr aktiv, so ein bisschen unter dem Radar, weil wenn es um Open Source AI geht, dann reden alle immer von Meta, mittlerweile dann auch noch von DeepSeek und bisher auch von Mistral, nur die gehen jetzt so ein bisschen mehr weg von Open Source, mehr zu Property hin. Aber Microsoft hat da keiner auf dem Schirm, aber die sind da auch sehr aktiv und wäre jetzt ein spannendes Gedankenspiel, was die gemacht hätten, wäre Sam Altman dann wirklich bei denen geblieben. Aber das kann man mal in einen Deep Dive OpenAI aufmachen, dieses Thema.
Ja, oder Deep Dive Microsoft. Wir hatten ja nochmal vor, über jedes Unternehmen ausführlich zu sprechen, die sich gerade mit AI beschäftigen.
Ich glaube, das könnte man zusammenfassen, OpenAI und Microsoft, oder?
Können wir auch. Ja, je nachdem, ja, wie lange die Folge dann wird. Ne? Also 2,5 Stunden möchte sich ja auch keiner rantun. Genau, Doppelfolge. Okay, dann hatten wir noch den Technikgipfel in China mit Xi Jinping. Das ist deshalb ganz spannend, weil wir in der DeepSeek-Folge darüber gesprochen haben, dass politische Verstrickungen zumindest nicht auszuschließen sind. Da noch hypothetisch und nach wie vor auch hypothetisch, muss man sagen, weil Xi Jinping hat jetzt nicht nur DeepSeek einberufen, sondern der hat einen Technologie-Gipfel sozusagen gestartet und hat den globalen Technologiewettbewerb, man könnte auch Technologiekampf sagen, ausgerufen und hat letzten Endes den privaten Sektor eingeladen und sich vor allem mit dem Technologiesektor auch auseinandergesetzt, ja, also Huawei oder jetzt DeepSeek. Und hat da die Geschäftsführer einbestellt sozusagen oder eingeladen und hat nochmal betont, wie wichtig der private Sektor für die Wirtschaft ist und auch für ein Land, ja, damit die Wirtschaft letzten Endes auch steht. Und hat jetzt versprochen, noch günstigere Geschäftsumfeldmöglichkeiten zu schaffen. Wie genau hat er jetzt nicht gesagt, aber wahrscheinlich sowas wie Steuern, Infrastruktur und Co., damit der private Sektor stärker agieren kann, stärker wirtschaften kann und sozusagen letzten Endes im globalen Technologiewettkampf mitführen kann. Wobei ich da mittlerweile finde, es gibt eigentlich derzeit zwei führende Nationen und das sind halt Amerika und mittlerweile China. Also die werden ja gefühlt nach wie vor noch völlig unterschätzt, aber die sind, was das angeht, sehr, sehr, sehr weit mittlerweile und schon lange kein Entwicklungsland mehr. Also die sind uns in vielen Bereichen auch weit voraus.
Es ist halt leider so ein bisschen undurchsichtig, was China und Technologie angeht. Ich habe mal einen Bericht gelesen, weil es ja immer heißt, China würde so viele Patente einreichen. Und der Großteil dieser Patente ist tatsächlich Kopien von US-Patenten, die die dann bei sich als eigene Erfindung quasi einreichen. Aber dass China technologisch weit vor Europa ist, sollte, glaube ich, niemanden überraschen. Und die zweite Macht in diesem Bereich hinter den USA, das denke ich auch mal ganz stark. Und am Ende, es ist ja auch, finde ich, nichts Verwerfliches, wenn Xi Jinping sich mit den CEOs oder mit den Unternehmen trifft, die am Ende sein Land bereichern durch Technologie und die für ihn auch einen wichtigen Wert haben im Kampf gegen die USA, was am Ende ein Wirtschaftskrieg ist. Ich meine, das machen die in den USA auch nichts anderes. Also von daher, das ist durchaus legitim.
Genau, ich finde es nämlich auch völlig legitim und auch wichtig am Ende des Tages. Und ich finde es auch schön, dass er letzten Endes betont, dass die Wirtschaftskraft eines Landes durch den privaten Sektor entsteht. Und die Unternehmen, die halt dahinter stehen, und dass er das jetzt, ich sag mal, nochmal auf politischer Bühne öffentlich bekräftigt, dass der private Sektor dafür verantwortlich ist, dass es seinem Land gut geht, finde ich gut. Und auch, dass er halt sagt, es geht darum, das Geschäftsumfeld zu verbessern, damit der private Sektor noch stärker wachsen kann. Und von daher finde ich, ist es durchaus eine gerechtfertigte und gute Entwicklung, machen andere Politiker und Länder nicht anders. Also da ist jetzt nichts Verwerfliches dran.
Durchaus legitim und beweist jetzt auch nichts in Bezug auf unsere Theorie, dass DeepSeek irgendwie enger mit dem Staat verwoben ist. Also,
nein, das wollte ich damit auch nicht suggerieren. Es war jetzt nur ganz spannend zu sehen, dass der Gründer Liang Wenfeng dabei ist, aber er hat halt auch mit Highflyer einen privaten Hedgefonds und er hat mit DeepSeek letzten Endes auch eine AI-Technologie, die ja zumindest global eine gute Rolle spielt und deswegen ist er allein aus unternehmerischer Sicht da.
Der ist wichtig für China, mit Sicherheit, ja.
Ja, das denke ich auch. Dann haben wir noch die Roadmap von OpenAI mit GPT-4.5 und GPT-5. Da wollen wir nur ganz kurz drauf eingehen aus meiner Sicht. Ich dachte übrigens immer, also wir haben das ja überflogen letzte Woche oder ich auch, und ich hatte, als ich es überflogen habe, gelesen, dass das Model Onion heißen soll. Und ich dachte, wieso zur Hölle nennt er denn jetzt sein Model Zwiebel? Also es hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja, und ich habe dann für die Recherche festgestellt, es heißt doch nicht Onion, sondern es heißt Orion. Aber sei es drum.
Ich meine, nach Strawberry wäre das jetzt auch nicht absurd gewesen, oder?
Nee, stimmt schon. Ja, aber GPT-4.5 soll das letzte Chain of Thought Model sein. Und GPT-5 dann ja letzten Endes ein umfassendes Model mit verschiedenen Intelligenzstufen, die man je nach Abo dann hat, also Free, Plus und Pro-Abo. Und da können wir letzten Endes nur gespannt sein. Ich denke mal, nach der Grok 3-Entwicklung wird jetzt GPT-4.5 nicht mehr lange auf sich warten.
Also GPT-4.5 als letztes Chain of Thought Model, vielleicht im klassischen Sinne, aber GPT-5 enthält am Ende auch Chain of Thought Models. Also dass der Reasoning-Prozess komplett ersetzt wird, das wird nicht passieren. Von daher ist das eher so, vielleicht so eine technische Spielerei, das jetzt so zu melden, aber am Ende, ich glaube, dass für komplexe Tasks in naher Zukunft erstmal keine andere Technologie als Chain of Thought zustande kommt, vielleicht auch für lange Zeit, weil das ein bewährter Ansatz ist, der noch gar nicht jetzt groß ausgereift ist, weil das ist noch ganz neu, also O1 kam vor 3 Monaten, was vielleicht in KI jetzt schon ein bisschen ein halbes Jahrzehnt ist. Aber es ist trotzdem noch eine ganz neue Technologie und du siehst einfach mittlerweile, dass die klassischen LLMs ohne Reasoning-Prozess da nicht mehr rankommen an diese Leistung.
Hast du hundertprozentig recht. Und man muss ja auch sagen, das ist ja, also ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass man die Models hat, egal bei welchem Unternehmen, die ja nachdenken. Ich finde es übrigens auch immer spannend zu sehen, wie sie denken, also was so deren Ansatz ist. Man kann sich das ja anzeigen lassen in den meisten Fällen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, warum man das unbedingt abschaffen müsste, weil die machen halt unfassbar gute Ergebnisse. Das muss man halt auch einfach mal sagen.
Was ich mich so ein bisschen frage, ist GPT-4.5 schon O3? Weil er meinte ja, O3 wird nicht erscheinen. Oder ist GPT-5, ist da dann O3 mit drin? Als eines der Models, was GPT-5 powert. Je nach Anfrage wird dann ja wahrscheinlich ausgewählt, welches Model dich beliefert. Zumindest ist das mein Verständnis.
Ja, ich denke mal Letzteres. Aber dazu gibt es derzeit halt auch noch keine offizielle Aussage. Also wäre jetzt alles, ich sag mal, Hörensagen. Ich gehe aber mal davon aus, dass sich O3, wird es ja so nicht geben, wird man so nicht nennen, aber wurde ja angekündigt. Und die Ankündigung des Models von O3, das bisher stärkste, ja, zumindest nach den Benchmarks von OpenAI, die sie veröffentlicht haben, das stärkste Model sein soll weltweit. Und ich denke mal, das werden wir aber erst bei GPT-5 wiederfinden. Und dann wird es halt auch insofern spannend, weil wenn jetzt OpenAI hingeht und ChatGPT 5 rausbringt und alles in einem Model vereint, dann hat man halt nicht mehr diese 1000 Test-Models oder Statistiken und Benchmarks, sondern man hat halt nur noch ein Model, was dann auf alles sozusagen getestet wird. Und nicht mehr dann O3 in 5 Stufen, O1 und Grok 3 mit Reasoning und kein Reasoning. Und das wird dann, glaube ich, schon eine spannende Entwicklung. Und ich bin gespannt, wie damit die anderen Unternehmen umgehen, ob sie das auch so etabliert werden, dass man nur noch ein Model zur Auswahl hat.
In dem Zuge hat Anthropic ja auch Claude 4 angekündigt. Und da gehen die ja in einen bisschen anderen Ansatz, als OpenAI bei GPT-5 gehen möchte, sondern da wirst du einen Slider haben, wo du einstellen kannst, wie viel Rechenleistung das Model jetzt nutzen soll. Also sagst du jetzt, da musst du das selber einschätzen, ist das jetzt ein komplexer Task und der soll gerne ganz, ganz viel Rechenleistung nutzen und von mir aus 30 Minuten nachdenken? Oder ist das jetzt eher eine einfache Anfrage und der soll gar nicht nachdenken oder nur 2 Sekunden nachdenken? Ich glaube, da ist der Ansatz von OpenAI mit GPT-5, wenn das gut funktioniert, deutlich überlegen. Weil ich glaube, sehr viele Nutzer können das nicht einschätzen, ey, wie komplex ist dieser Task, wie viel Rechenleistung brauche ich jetzt überhaupt?
Da könnte man schon fast wieder sagen, da sieht man, dass GPT-5 oder OpenAI sich auf den Casual-Nutzer fokussiert und Anthropic vielleicht weiterhin bei B2B bleibt, weil der klassische Business-Kunde, sage ich mal, der das jetzt, weiß nicht, zum Programmieren oder Ähnliches nutzt, der kann wahrscheinlich, wenn er in der Vergangenheit viel mit AI ja auch gearbeitet hat, doch recht gut einschätzen, ob er recht viel Rechenleistung braucht oder nicht und das so ein bisschen individuell anpassen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dann bei Anthropic auch mit Claude 4 sehen werden, dass man ein variables Kostenmodell hat, abhängig davon, wie viel Rechenleistung man für sich selber jetzt nutzt, dass man vielleicht so ein Standardmodell hat, wo Rechenleistung X monatlich verfügbar ist oder Minutenanzahl X. Und alles darüber hinaus wird dann wahrscheinlich Pay-to-Go sein.
Aber auch wenn du das jetzt als Unternehmen einsetzt, at a scale, du kannst ja nicht bei jeder Anfrage sagen, wenn du das über die API nutzt, ich brauche jetzt so und so viel Rechenleistung, wie willst du das festlegen? Ich stelle mir das schon durchaus komplex vor.
Ja, logisch, über die API wäre dann natürlich blöd, aber wenn du jetzt, so wie jetzt in deinem Fall, Programmierer bist und wir sagen mal, Claude 4 wird das beste Programmiermodell, hypothetisch, dann kannst du es ja schon für dich einstellen. Ist das jetzt gerade eine Task, die komplex ist? Ja? Oder ist es jetzt eine, die ist relativ schnell und du willst nur den Code nicht selber schreiben und er kann weniger Rechenleistung verwenden? Also ich glaube, dafür würde es dann schon funktionieren.
Ich finde aber trotzdem, das ist ein unterlegener Ansatz. Also ja, ist es das auch. Model sollte das recht intelligent erkennen. Selbst O3 Mini High bekommt das sogar ganz gut hin. Also wenn bei O3 Mini High ist es nicht wie bei O1 Pro, dass der für einen Hallo 2 Minuten nachdenkt, sondern kriegst du auch nach 2 Sekunden die Antwort. Das deutlich überlegen gegenüber diesen selber einstellen Ansatz. Ich glaube, damit tut sich Anthropic keinen Gefallen, aber wahrscheinlich können die es bisher noch besser, in Klammern noch nicht besser, in Klammern OpenAI ja auch nicht, GPT-5 ist noch nicht draußen und es ist wahrscheinlich ein bisschen Investorendruck gerade auch drauf, dass Anthropic mal wieder was rausbringt, weil es ist jetzt 7 Monate nichts passiert.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem in den 7 Monaten ist bei allen anderen super viel passiert. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Ja, also die Zeit wird es zeigen. Natürlich ist der Ansatz, dass der Nutzer das nicht selber entscheiden muss, der deutlich attraktivere Ansatz. Keine Frage. Aber wir müssen einfach mal schauen, wie es dann umgesetzt wird letzten Endes. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das neue Model von Anthropic, auch wenn man selber entscheiden muss, ziemlich stark werden kann und auch vor allem ziemlich attraktiv für die breite Masse.
Also laut den Leaks ist es auf O3 Mini Niveau ungefähr, was finde ich ein bisschen enttäuschend wäre. Vielleicht ist es sogar drüber, wollen wir es mal hoffen. Wäre Anthropic zu wünschen.
Ja, definitiv. Ja, wir haben aber neben Anthropic auch noch Mistral mit Le Chat. Und da gab es jetzt generell neue Updates sozusagen. Also man kann jetzt mittlerweile Dokumente hochladen. Le Chat kann auf aktuelle News zugreifen, also Echtzeit sozusagen aufs Internet zugreifen, was ja die meisten anderen Models mittlerweile ja auch schon oder schon länger können. Es gibt dann Pro- und Team-Tarife. Der Pro-Tarif kostet bei Le Chat jetzt $14,99, also rund 15 Dollar. Und zusätzlich wurde etabliert, dass man To-Dos oder To-Do-Listen erstellen kann und Projekte, die man nachverfolgen kann mit, ich sag mal, erreichten Meilensteinen, die man sozusagen abhaken kann. Und ich persönlich finde, das könnte eine attraktive Lösung sein für Leute, die, weiß ich nicht, vielleicht einfach eine Grundabneigung gegen OpenAI als Beispiel haben oder die halt sagen, ich möchte was Europäisches nutzen, keine Ahnung. Oder vielleicht auch einfach sagen, ey, ich programmiere nicht, ich brauche jetzt nicht unbedingt einen super Coding-Begleiter und haben dann halt mit $15 doch die deutlich günstigere Alternative, als es jetzt bei OpenAI für die gerunde $23 im Plus-Abo beispielsweise ist.
Aber wenn du die $15 bezahlst, dann machst du das ja, damit du solche Sachen bekommst wie To-Dos und Projekte. Das heißt, du hast schon mal so ein bisschen professionellen Anspruch. Das machst du ja nicht, wenn du ein richtiger Casual bist.
Das ist richtig.
Ist korrekt. Und warum soll ich dann bei Mistral $14,99 bezahlen dafür und ein viel, viel schlechteres Modell haben? OpenAI gibt dir gerade für die $20, $23, zwar ist $8 teurer, aber es gibt die O3 Mini, in Klammern sogar O3 Mini High für diese $20. Kostenlos kriegst du sogar O3 Mini, was ein viel, viel stärkeres Modell ist und du hast alle Funktionen drin, die dir Mistral für diese $15 auch bietet. Ich sehe einfach den Use Case nicht.
Ja, verstehe ich. Ich muss halt auch sagen, also jetzt mal auf uns betrachtet, da bist du ja für den kompletten Coding-Part zuständig und ich mache eher so ein bisschen gestalterisches Drumherum, nenne ich es mal. Und ich nutze O3 Mini High relativ selten. Also ich erreiche das Limit, was ChatGPT oder OpenAI eingestellt hat, erreiche ich nie. Also das Daily Limit bin ich noch nie dran gekommen. Es gibt jetzt aber auch ja genügend Berufszweige, sag ich mal, künstlerische Tätigkeiten, Marketing, wo du nicht immer ein Reasoning-Modell zwingend brauchst. Klar, für so eine Deep Research oder so ist das schon attraktiv, wenn man halt das Backup mit OpenAI hat. Wir sind beide Fans von OpenAI, ich will es jetzt gar nicht schlecht reden, ja. Aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass es halt Leute gibt, die halt sagen, nee, ich finde Lidchat, weil, weiß ich nicht, ich möchte was Europäisches haben oder ich brauche halt die Reasoning-Modelle noch nicht. Ist das schon eine Alternative, die man halt nutzen kann, um letzten Endes auch zu sagen, ich fasse vielleicht auch einfach mal Fuß, ich beschäftige mich mehr damit. Ich meine, wir müssen auch sagen, du hast Flux als Beispiel, finde ich halt deutlich besser als Dolly. Bei OpenAI. Ja. Und ich glaube, es gibt schon Leute, die ihren Use Case bei Mistral und jetzt LeChat sehen und finden.
Na, ich weiß nicht, selbst wenn du jetzt ein Kreativer bist, oder keine Ahnung, ein Casual, der einfach nur schreiben will, ich glaube, dann bist du bei OpenAI mit GPT-4o gratis sogar besser aufgehoben als mit $15 bei Mistral. Das mit dem europäischen, naja, also finde ich, in der KI-Welt ist das irgendwie ein Argument. Wenn du so denkst, dann wirst du wahrscheinlich in 10 Jahren, egal was du arbeitest, nicht mehr relevant sein. Aber ja, manche Leute sind vielleicht so. Aber ich verstehe das nicht. Also wer soll das jetzt für $15 kaufen? Ich glaube nicht, dass das irgendjemand machen wird groß. Das wird floppen. Da bin ich mir eigentlich recht sicher. So schade ich es finde, weil ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir ein europäisches AI-Unternehmen haben, was einigermaßen konkurrenzfähig ist.
Ja, definitiv. Also ich meine, die Zeit wird es zeigen. Ich könnte mir schon vorstellen, ich meine, Le Chat war zwischenzeitlich bei dem französischen Play Store in Klammern im Bereich der Produktivität. der kostenlosen Apps, ja, auf Platz 1. Also
nein, das stimmt,
glaube ich, schon
auch
genutzt.
Auch overall. In Frankreich war es overall auf Platz 1. Aber es ist Frankreich.
Okay, okay.
Es ist der
Heimatmarkt. Ist richtig, aber deswegen meine ich, es wird schon genutzt werden. Ich glaube schon, dass es ein paar Leute gibt, die auch sagen, ich hole mir das Pro-Abo. Es würde mich wundern, wenn nicht. Die Zeit wird zeigen, ob das Geschäftsmodell sozusagen aufgeht und man genügend Kunden hat, die auch zahlen und letzten Endes die auffangen, die mehr Kosten verursachen, als sie ins Unternehmen spülen. Ja, die Leute gibt es ja auch. Und also die Zeit wird zeigen. Ich glaube schon, dass es Leute gibt, die halt sagen, jetzt gerade mit den Updates, mit Dokumenten hochladen, aktuelle News, To-Dos und Projekte, ist es ja zumindest eine deutliche Verbesserung, deutlich groß oder ein sehr gutes Update im Vergleich zu dem ersten Projekt, was veröffentlicht wurde oder zu der ersten App. Man muss aber vielleicht auch ganz kurz dazu sagen, To-Dos und Projekte sind auch derzeit nur in der Webversion verfügbar, also nicht in der App. Ist vielleicht noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Zahlen werden sie irgendwann richten, Fabian, und dann wissen wir mehr. Ich kann es dir noch nicht sagen.
Ja, also wir werden hier in 5 Jahren sitzen und ich sage, die Mistral wird kein relevanter Player mehr sein.
Ja, je nachdem, wie viele Regulierungen die Europäische Union reinwirft, vielleicht verbieten sie alle anderen Models und du musst dann ständig mit VPN arbeiten. Und dann wird es natürlich viele geben, die sagen, ach, dann nutze ich halt Mistral.
Ja, wahrscheinlich. Hoffentlich nicht.
Nee, hoffentlich nicht. Okay, wollen wir kurz mal über Adobe reden?
Ja, genau, das hattest du rausgesucht. Adobe hat ein neues Videomodel rausgehauen, ist das richtig? 5-Sekunden-Videos kannst du jetzt erstellen über Firefly?
Genau, richtig. Und das ist letzten Endes deren eigenes Model. Also die haben ein eigenes Model trainiert, um Videos zu erstellen. Ich finde, das ist ein wichtiger Schritt für Adobe. Die sind gefühlt nur Lichtjahre hinterher. Wir haben das beide ja auch schon ausgetestet. Ich muss sagen, die Videos sind, was die Qualität angeht, gar nicht schlecht. Also die Qualität der Bewegungsmuster. Ich habe heute einmal ein Aquarium erstellt, wo ganz viele Fische schwimmen, weil ich gucken wollte, wie kommt der mit vielen Bewegungen zurecht. Und das hat ganz gut geklappt. Und habe dann nochmal Löwen durch die Savanne spazieren lassen, um zu sehen, also bei viel Wind, das hatte ich extra nochmal mit reingespielt, um einfach zu sehen, wie ist die physikalische Mechanik sozusagen. Und das hat in beiden Fällen, muss ich sagen, sehr gut geklappt. Das Problem für mich ist einmal die 5 Sekunden und es sind die Pixel sozusagen, also die Qualität und die Detailtiefe, die ist halt wirklich nicht gut. Da müsste man mal deutlich nachschrauben, aber es ist für Adobe vielleicht der richtige Weg, was das Thema AI angeht, nicht bedeutungslos zu werden.
Denke ich auch, aber ich finde, sie sind auch viel zu leise. Nimmst du Adobe als AI-Company wahr? Ich überhaupt nicht, gar nicht. Und nee, eigentlich haben die schon recht gutes Potenzial, was das angeht, weil Adobe hat eine riesige Datenbank voller Bilder mit Adobe Stock Fotos und voller Videos, Adobe Stock Videos. Und eigentlich könnten die da richtig auf die Kacke hauen, nur vielleicht ist das auch die Limitierung, was jetzt Auflösung angeht und was die Länge angeht, vielleicht fehlt es da auch ein bisschen an Kapazitäten.
Ja, ich meine, das wissen wir beide selber aus bester, aus eigener Hand, dass die Hintergrundstrukturen, die man selber nicht sieht als Anwender, sehr, sehr teuer sein können. Und vielleicht haben die auch einfach jetzt, weiß ich nicht, die Rechenleistung so ein bisschen runtergeschraubt, weil man kann es ja derzeit kostenlos testen. Man muss sich bei Adobe nur anmelden, wer es noch nicht gemacht hat. Kann da einfach mal reinspringen sozusagen. Man kann Adobe auf Deutsch oder auch auf Englisch nutzen. Also die Prompt, die man gibt übrigens, und das ist ganz attraktiv, Adobe funktioniert in Europa ohne VPN. Das ist mit OpenAI und Sora zum Beispiel nicht der Fall. Da muss man sich immer in die USA zappen, damit man es nutzen und testen kann. Also von daher schon mal der Weg in die richtige Richtung. Und ja, deren Datenbank ist riesig. Vielleicht haben die einfach so ein bisschen momentan noch das Gefühl von, wir wollen jetzt mal ganz viele Prompts haben, also testet das alles mal kostenlos, damit wir daraus noch lernen und die Models verbessern können. Und vielleicht wird es dann irgendwann mal eine Option geben, dass man drauf zahlt sozusagen, um dann längere Videos und in bessere Qualität zu erstellen. Ich glaube, Adobe könnte da sehr attraktiv werden, weil du hast es gesagt, deren Datenbank ist halt gerade für, weiß nicht, Naturaufnahmen zum Beispiel oder auch Porträts unheimlich facettenreich und deswegen könnte die Qualität perspektivisch enorm werden. Die dürfen halt nur den Anschluss nicht ganz verlieren und müssen sich halt auch einfach mal positionieren, ja, müssen auch mal ein bisschen Präsenz zeigen.
Vor allem hat Adobe Nutzerzugang. Die haben Photoshop, da ist deren Image-KI ja auch schon mit integriert. Und die haben Adobe Premiere Video, heißt es, glaube ich, auch ein sehr verbreitetes Programm zum Videoschneiden. Also Nutzerzugang haben die. Ich glaube, die müssen das nur noch ein bisschen besser vermarkten, aber würde ich jetzt nicht sagen, dass das zum Scheitern verurteilt ist. Ich glaube, Adobe wird keine First AI Company mehr, aber vielleicht können die eigene Modelle schaffen, die gut in ihre Anwendungen integrieren können. Und am Ende ist das dann ein Nutzervorteil oder ein USP für deren Produkte. Also
ja, und ist, glaube ich, ein ganz guter Weg. Ja, und man darf, glaube ich, nicht vergessen, das ist ja auch das, was wir so ein bisschen erleben. Wir sind ja zum Beispiel auch sehr OpenAI-Fans, weil wir ja auch einfach schon eine riesige Erinnerungsbasis im Hintergrund haben. Das heißt, die kennen ja auch schon viel von uns und von dem, was wir machen und wie wir AI nutzen wollen. Und ich glaube, es geht jetzt auch so ein bisschen darum, nicht den Anschluss komplett zu verlieren, dass man irgendwann verschwindet vom Markt. Ja, das ist so ein bisschen, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und ich glaube, Adobe versucht vor allem hier als Player für gerade Photoshop und professionelle Kunden attraktiv zu bleiben und sich vor allem auf die Leute zu fokussieren und dann einen guten Use Case für die spezielle Gruppe sozusagen anzubieten. Ich glaube schon, dass es aufgeht und dass Adobe langfristig damit bestehen bleibt und am Markt bleibt. Und für alle, die sowas übrigens mal testen wollen, da bietet sich immer an, das mache ich zumindest sehr, sehr häufig, dass ich die Gedanken des Bildes, die ich halt habe, was ich sehen möchte, kurz in den LLM haue, also ChatGPT, Mistral, Anthropic, also mit Cloud, und denen sage, die sollen mir eine Prompt schreiben. Dann kann man die auch gleich auf Englisch schreiben lassen oder auf Deutsch. Und wenn man jetzt noch sagt, weiß ich nicht, achte auf die physikalischen Details oder ähnliches, dann bekommt man eine sehr detaillierte Prompt, die man dann einfach kopiert und bei Adobe zum Beispiel reinwerfen kann oder halt irgendein, also geht ja auch bei Fotos oder irgendwo anders. Und hat dann eine deutlich bessere Qualität, was die Videos angeht, weil wenn man es versucht selber zu schreiben, das kann man natürlich auch machen, dann muss man nur sehr darauf achten, dass man an alle Details denkt. Und wenn man dann das erste Video sieht und man stellt fest, oh, das funktioniert ja gar nicht, weil, weiß nicht, die Physik nicht stimmt, dann muss man halt Schritt für Schritt das sozusagen selber anpassen, um eine gute Qualität zu bekommen. Und da bietet sich einfach an, sich Hilfe zu holen von irgendeinem Chat-Anbieter.
Ja, denke ich auch.
Ja, und dann haben wir noch riesige News. Ich würde sagen, Grok 3 wurde veröffentlicht. Das mit großem Tamtam. Ja, unsere Timeline war voll, ähnlich wie beim DeepSeek-Hype. Und Grok 3 hast du dir sehr detailliert angeguckt. Erzähl doch mal, was ist da los?
Genau, am Dienstagmorgen kam das raus. Ich saß um 5 Uhr auf dem Weg ins Büro und habe mir den Livestream dabei angeguckt. Und ich war schon so ein bisschen gehypt, weil die Benchmarks, die gezeigt haben im Livestream, waren schon recht vielversprechend. Also laut den Benchmarks ist Grok 3 das stärkste LLM, klassische LLM ohne Reasoning. In Klammern, das habe ich auch bis jetzt nicht getestet, das kann gut sein. Ich finde aber viel interessanter die Reasoning LLMs, weil das meiner Meinung nach gerade das State of the Art ist. Und da wurde im Benchmark, beziehungsweise im Livestream auch verkündet, dass man da jetzt die Nummer 1 ist. Und leider stimmt es so nicht. Wenn du dir die Benchmarks genauer anguckst und auch die Grafiken, die da im Stream geteilt wurden, die wurden nur leider nicht richtig erklärt, dann haben die da ein bisschen getrickst. Da wird auch verglichen dann in Mathe-Benchmarks und Wissenschafts-Benchmarks und Coding-Benchmarks mit O3 Mini High, O1, R1 und auch von Google Gemini 2 Flash Thinking. Das sind die aktuellen State-of-the-Art-Modelle im Bereich Reasoning. Und man ist da eigentlich hinterher. Man konnte es nur so aussehen lassen, als wäre man vorne, weil man die Test-Time-Compute, die Zeit, die das Modell quasi hat, um nachzudenken, hochgeschraubt hat in den Benchmark-Tests. So konnte man dann bessere Ergebnisse erzielen. Das ist aber ein unfairer Vergleich, weil OpenAI oder DeepSeek könnte auch kommen und sagen, wenn jetzt unser Modell 3 Jahre nachdenken darf, dann ist es auch nochmal 500% besser als jetzt. Also das ist ein bisschen realitätsfern. Die aktuelle Version, die man jetzt gerade hat von Grok 3, die released ist, die ist hinter O1, die ist in den meisten Benchmarks und Fachbereichen auch hinter DeepSeek R1 und ungefähr auf dem Niveau von Gemini 2 Flash Thinking, beziehungsweise da doch teilweise auch gut drüber. Und ich habe das auch gestern einmal getestet, ausführlich mit Coding. Und teilweise war es wirklich sehr ernüchternd. Also es hat große Codebasis gar nicht verstanden. Da gefällt mir sogar ein Cloud 3.5 Sonnet deutlich besser als dieses Reasoning-Modell. Es hat aber auch kleine Codes, also es war einfach nicht auf dem Niveau wie bei einem O3 Mini und besonders nicht wie bei einem O3 Mini High oder gar einem O1 Pro, was mit Abstand gerade noch das stärkste ist. Und auch wenn man auf Exma ein bisschen hinter den Hype schaut, weil wenn du guckst, Grok Free, dann die ersten Posts sind alle Hype. Es gibt massig Creator aus den USA, die wohl vorher schon Access hatten und vielleicht auch ein bisschen biased sind und das alle tothypen. Ich frage mich so, haben die das wirklich auf Herz und Nieren getestet oder ist es jetzt einfach nur ein Post, um Elon einen Gefallen zu tun? Anyway, auf jeden Fall, wenn du mal so ein bisschen guckst, es gibt, um LLMs zu testen, ganz gut so Prompts, womit du testen kannst, wie gut verstehen die Physik, wie gut verstehen die Coding in Python, um das so ein bisschen zu vereinen. Und das gibt dann einen visuellen Output aus. Und da ist Grok grottenschlecht. Also deutlich hinter O3 Mini High, sogar hinter O1. Und da sieht man schon, dass das Modell nicht so leistungsfähig ist, wie ich am Anfang dachte, was ein bisschen schade ist, weil ich war schon ein bisschen gehypt. Mein Take dazu ist, dass das Pre-Training eigentlich sehr solide ist, wahrscheinlich sogar auf dem Niveau von so einem O1 oder sogar von einem O3 Mini, aber dass die Nachjustierung, das Feintuning am Ende noch nicht ausgereift ist, was dafür
spricht. Da kann man... Das passt ja so ein bisschen zu Elon Musk, der halt sagt, quick and dirty und erstmal quasi raushauen und Feintuning machen wir alles danach. Was halt so ein bisschen schade ist, dass der Hype gefühlt, gekünstelt, vielleicht auch gekauft, der erzeugt wurde, halt wirklich die Erwartungen nicht bestätigt. Das ist halt wirklich sehr, sehr schade. Und das konnte man dann ja auch sehen. Also es gibt ja auch diesen Test, wo man dann ein Hexagon hat, in dem ein Ball ist, der dann ja quasi, also das Hexagon dreht sich und der Ball muss dann sozusagen physikalisch genau die richtigen Kurven machen. Und der ist halt bei Grok 3 einfach rausgefallen aus diesem Hexagon. Ja, genau, und war einfach gar nicht mehr drin. Und das ist natürlich dann schon sehr, sehr schade, dass es an dem Punkt sozusagen nicht die Erwartung erfüllen konnte. Und was man vielleicht noch dazu sagen muss, der Start ist vielleicht nicht so richtig gelungen. Also ich weiß noch genau, es kam ja gestern, also aus unserer Perspektive, gestern Morgen raus in Deutschland und ich hatte die Augen noch nicht ganz auf und meinen Kaffee gerade gezogen und du hast mich schon mit Hassnachrichten zugespammt, weil du dich einfach nicht registrieren konntest. Also du wolltest gerne Grok 3 testen, das ist halt noch hinter einer Paywall sozusagen und das ist auch völlig in Ordnung. Und du konntest aber das Abo nicht abschließen, um es letzten Endes zu testen. Und damit warst du nicht der Einzige.
Ja. Aktuell ist es so, dass das nur mit X Premium Plus, X Premium heißt das, ne? Das höchste Tier von X verfügbar ist. Es gibt noch eine Standalone-App, grok.com. Da soll es ein Abo geben, Super Grok. Das gibt es aber auch noch nicht. Da kannst du aktuell noch gar kein Abo abschließen. Es wirkt alles ein bisschen gerusht und ich glaube, Elon hat vielleicht ein bisschen Panik geschoben, weil Sam Altman ja GPT-4.5 angekündigt hat, was in Wochen kommen soll und weil Anthropic ja auch ein Cloud 4 in der Hinterhand hat. Und ich glaube, er wollte jetzt einmal so ein bisschen die News mitnehmen, dass er das stärkste Modell hat, was es nur im theoretischen Rahmen ist. Ist nun mal so, also realistisch ist es nicht. Aber vielleicht kann er da jetzt ein bisschen News mitnehmen. Aber so wie ich das sehe, ist es weit vom DeepSeek-Hype entfernt, was jetzt Mainstream-Medien angeht.
Ja, man muss auch mal sagen, also ich verstehe natürlich, wenn man die News jetzt irgendwie mitnehmen will oder so, aber also zumindest den Testbereich sollte man ja so gut, also letztendlich den Abo-Bereich, so gut etablieren, dass die Leute es auch wirklich testen können. Alles andere verursacht ja nur Frust, wenn man denkt, ich will es jetzt mal testen, ich will wissen, also das, was auch bei der Videoschalte sozusagen Elon preisgegeben hat, stimmt das? So, ich möchte das Produkt ausprobieren und dann kannst du es einfach zum Verrecken nicht machen, weil du das Abo nicht abschließen kannst. Das ist natürlich schon, also ich würde mal sagen, ein sehr grober Fauxpas, der nicht passieren sollte.
Ja, vielleicht war es auch, dass so viele auf einmal das Premium Plus Abo abschließen wollten, dass Exa nicht mit klarkam,
weil das Volumen auf einmal jetzt auch so keine war. Ja, aber die sind jetzt auch keine Nuckelbude und da müssen sie halt schon irgendwie gucken, dass man es hinbekommt sozusagen oder im Vorfeld ankündigen und sagen, das geht nur mit dem Premium Abo, weil dann wird es halt auch viele geben, die das im Vorfeld schon abschließen, 2-3 Tage eher oder so. Also das hätte man smarter lösen können.
Ja. Ja, sehe ich auch so. Sowas sollte nicht passieren. Aber um fair zu sein, OpenAI hatte ganz am Anfang auch ständig Serverprobleme.
Das stimmt.
Ich glaube, da warst du noch gar nicht so tief drin, aber damals war das bei ChatGPT so das erste Jahr sogar, dass du gar nicht drauf kamst, bis wenn du nicht ein Plus-Tier hattest. Also wenn du kein Plus-Abo hattest, weil ständig waren die Server down. Das war teilweise eine Katastrophe, weil einfach zu viel Volumen da ist. Ich glaube, so viel Volumen war jetzt bei Elon gestern nicht. Aber es ist ein bisschen enttäuschend. Aber man muss auch sagen, ganz kurz noch mal eine Lanze brechen für xAI. Die Firma ist 1,5 Jahre alt. Das dürfen wir nicht vergessen. OpenAI forscht seit 2016. Du kannst es natürlich nicht vergleichen, weil xAI jetzt am Ende auf die Forschungserkenntnisse von OpenAI, Google und Co. aufbaut und quasi nur mit Geld drauf wirft in Form von Compute Time. Die haben ja ein riesen Rechenzentrum, 200.000 Hopper-GPUs gebaut. Aber trotzdem, es ist schon beeindruckend, dass die so nah jetzt dran sind. Aber ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht ein bisschen transparenter kommuniziert und vielleicht dann einfach sagt, wir sind jetzt Zweiter, Dritter oder von mir aus sagt es nicht, aber stellt es einfach transparent dar und fake da nicht so ein bisschen, weil das ist am Ende für ein Professional ist das enttäuschend und ich sehe keinen Grund, Grog jetzt zu nutzen. Vielleicht nutzen Casuals jetzt Grog, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute in einer Firma jetzt Grog nutzen deswegen.
Ja, das ist schon richtig. Ernüchternd. Was natürlich jetzt aber smart gemacht ist, unternehmerisch, ist das zu verknüpfen mit dem X-Abo, weil letzten Endes die Social-Media-Plattform dadurch ja dann auch nochmal mehr an Gewicht gewinnt sozusagen. Das heißt, damit kann man die Zahlen auch nochmal so ein bisschen beschönigen. Wo du gerade transparent gesagt hast, was ich wiederum ganz schön finde, ist, dass jetzt mit dem Grog 3 Release, Grog 2 oder Grog 2 Open Source gestellt wurde und damit sozusagen frei verfügbar für alle ist.
Nein, noch nicht. Er hat gesagt,
okay, in ein paar Monaten gestellt wird.
Auf Nachfrage gestern. Also muss man auch ehrlich sagen, was soll er denn sagen? Soll er sagen, nein, mache ich nicht, aber er postet jeden Tag, Open Source macht eure, OpenAI macht eure Modelle Open Source. Ja. Geht natürlich auch nicht. Ganz kurz nochmal, es gibt eine dedizierte Grog-App, grog.com heißt es und die gibt es auch im App Store und Elon Musk hat selber gesagt, nutzt bitte grog.com für Grog 3, weil da wird es immer das aktuelle Modell geben und da wird es besser funktionieren. Stand heute gibt es auf grog.com, zumindest bei mir, auch über VPN, über die USA, noch kein Grog 3. Also du kannst dieses Abo noch nicht abschließen, du hast nur Grog 2. Das heißt, ich werde am Ende beide Abos bezahlt haben. Da kann man schon sagen, ist businesstechnisch vielleicht ganz schlau.
Ja, gut, und du hast jetzt den zweiten Account, ich sag mal, unseren Unternehmensaccount hast jetzt auch mit dem Premium-Abo neben deinem eigenen. Das heißt, auch da unternehmerisch gar nicht so schlecht.
Ja.
Das ja. Hast du zu Grog noch Infos?
Nee, eigentlich sonst nichts mehr groß. Wie gesagt, eigentlich sehr beeindruckend, dass die so nah schon dran sind. Man darf das nicht so negativ sehen, nur es ist dann immer ein bisschen ernüchternd, wenn man so sieht, ja, jetzt ein neues Top-Notch-Model aus meiner Perspektive raus und dann ist es leider echt nicht so gut. Ich vergleiche das mit den aktuellen Top-Top-Top-Models, ne? Nicht falsch verstehen. Also es ist trotzdem noch ein sehr gutes Reasoning-LLM, nur es kommt an die OpenAI-Models gerade nicht ran.
Noch nicht. Wir sind gespannt, was kommt.
Noch nicht. Ja.
Dann würde ich sogar schon fast sagen, wenn du jetzt auch nichts mehr hast, ich habe nämlich auch nichts auf meiner To-Do-Liste, dann haben wir es zum ersten Mal geschafft, die Folge einigermaßen kurz zu halten und würde an der Stelle, wie immer, mich fürs Zuhören bedanken. Folgt uns bitte auch auf Social Media, TikTok, Instagram und YouTube Shorts sind wir aktiv und geben immer ein paar Ausschnitte und Einblicke in die Zukunft. Werden perspektivisch auch Umfragen starten zu Deep Dive-Themen, die ihr euch wünscht. Und wie gesagt, teilt uns bitte, das hilft uns enorm weiter. Wir sind dabei, Fuß zu fassen und das klappt auch, wenn man sich die Statistiken anguckt. Wir kriegen nachhaltig Zuschauergewinn, darüber freuen wir uns sehr. Also bleibt gerne dran, gebt uns auch Feedback, wenn ihr konstruktive Kritik habt. Gerade konstruktive Kritik hilft uns, dass wir uns auch nachhaltig verbessern. Und dann sage ich von meiner Seite aus schon mal vielen Dank, Fabian. Euch noch eine angenehme Woche. Macht's gut.
Auch danke an dich, Alex. War eine schöne Folge. Ich hätte jetzt gedacht, die ging vielleicht so 20 Minuten, aber wir sind doch wieder bei 40 Minuten knapp gelandet. Passiert eigentlich immer viel in der AI-Welt. Jetzt schon gerade mit dem Grok-Release nochmal und ich glaube, die nächsten Wochen werden nochmal sehr aufregend mit GPT-4.5 und Claude 4. Da wird uns nicht langweilig. Ich sag auch, bis zur nächsten Woche und ja, wir hören uns dann.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Welcome to a couch, take a seat, delight. Where tech meets comfort in the soft glow light. Relax, unwind, let your mind ignite.